Hallo und herzlich willkommen zum Psychomotorik-Podcast. Heute gibt es eine Folge mit zwei Gästen, Gästinnen, die heute hier mit dabei sind. Das ist einmal die Stefanie Kuhlenkamp und die Gisela Schlesinger. Die haben zusammen ein Buch verfasst, das nennt sich Bewegungsförderung in Kindertageseinrichtungen. Und der Untertitel ist Frühe Bildung in Bewegung. Und das ist ein praxisorientiertes Buch. Es gibt aber auch einen Theorieteil, in die Theorien der Bewegungsförderung eingeführt wird. Und ich finde das Buch sehr interessant, habe mir das auch schon näher angeguckt und mich haben besonders die Praxisimpulse da interessiert. Und deshalb wollte ich Sie einfach mal fragen, ob Sie vielleicht Lust haben, ein bisschen über das Buch in unserem Podcast zu sprechen. Und ich freue mich, dass Sie ja heute hier seid und wir über das Buch sprechen können. Ich stelle euch jetzt erstmal noch nicht vor und fange erstmal damit an, dass wir erstmal uns so kennenlernen. Mit der ersten Frage, und zwar frage ich zum ersten Mal die Gisela jetzt. Wie und wann bist du zum ersten Mal auf das Thema Bewegungsförderung gestoßen und wie kam es dazu, dass du dich beruflich mit dem Thema beschäftigt hast?
Ja, das Thema Bewegungsförderung, das zieht sich eigentlich schon durch mein ganzes Leben. Also ich habe Sport und Sozialkunde studiert für das Lehramt an Gymnasien. Und während meiner Studienzeit habe ich schon Kinderturnstunden gehalten. Und also mein Werdegang ist so, dass ich also nach dem Studium an der Schule gearbeitet habe, an verschiedenen Gymnasien. Und ich habe zwei Kinder. Nach der Kinderpause war ich dann auch noch am Gymnasium, habe Sportunterricht gegeben mit älteren Mädchen halt am Gymnasium. Und das hat mir eigentlich so nicht mehr, also es hat mir nicht mehr so gut gefallen. Und zu der Zeit hatte ich auch ein Angebot erhalten vom Kinderhaus Nikodemus in Nürnberg, die Bewegungsförderung zu übernehmen. Und das habe ich jetzt dann 25 Jahre gemacht, bis zur Rente. Ja, und ich muss sagen, ich habe in der Bewegungsförderung, in der ich gearbeitet habe, eigentlich Menschen aller Altersklassen versucht zu fördern, und zwar von 1,5 bis über 80 Jahren, ja. In den verschiedensten Kursen, die ich am Kinderhaus anbieten konnte, also konnte ich so Kontakt zu ganz vielen Kindern, auch Eltern haben, und habe dann auch verschiedene Kurse für Erwachsene gegeben und war auch in der Frauengesundheitsarbeit tätig. Also ich bin sehr, sehr breit aufgestellt, aber nicht so in der Psychomotorik, das ist mehr so ein Gebiet, da habe ich mich autodidaktisch eingearbeitet und habe aber ganz viele Parallelen gefunden zu meiner Idee und Vorstellung von Bewegungsförderung.
Ja, dankeschön. Und wie ist das bei dir, Stefanie? Wie bist du zum ersten Mal auf die Bewegungsförderung gestoßen und wie kam es dazu, dass du dich überhaupt beruflich jetzt gerade damit beschäftigst? Ja.
Ich weiß es noch ganz genau, das war nämlich 1992, da habe ich mein Vorpraktikum für mein Studium gemacht. Ich habe Diplompädagogik studiert und man musste so ein 6-wöchiges Praktikum vorher machen. Und das habe ich gemacht in einem Schulkindergarten, das war damals eine Einrichtung in NRW noch, in Nordrhein-Westfalen, wo Kinder, die zwar schulpflichtig waren, aber damals hieß es nicht schulreif sind, nochmal so ein Jahr gefördert werden sollten, damit die dann eingeschult werden können. Und den Schulkindergarten in meinem Wohnort hat die Mutter einer Freundin geleitet, einer Schulfreundin. Und da waren wir schon als Kinder immer irgendwie involviert, in den Sommerferien diesen Schulkindergarten aufzuräumen, sauber zu machen, fürs neue Schuljahr vorzubereiten. Und da bin ich schon immer so in Kontakt damit gekommen, als Kind, Jugendliche, was hat die hier alles für Material? Warum hat die hier einen Karton mit Wäscheklammern und Tüchern und eine Verkleidungsecke? Das ist doch Schule. Und was macht die eigentlich hier? Also da bin ich als Kind schon immer drüber gestolpert. Und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich ein Praktikum bei der. Und komme an meinem ersten Praktikumstag in diesen Klassenraum, der ja eigentlich ist. Und in diesem Klassenraum steht weder ein Stuhl noch ein Tisch. Und das war schon so mein erster Aha-Moment, dass ich dachte, okay, das geht auch anders offensichtlich. Und habe dann halt 6 Wochen lang erlebt, wie jemand Psychomotorik in diesen Schulkontext reingebracht hat. Und es war für mich absolut faszinierend, wie Kinder innerhalb dieser 6 Wochen sich entwickelt haben. Also nur diese Spanne, die ich gesehen habe, über dieses ganze Thema Wahrnehmungsförderung, Bewegungsförderung, Spiel. Das waren so teilweise dann auch so, sag ich mal, relativ banale Sachen aus so Bleischnüren aus den Gardinen, den Namen legen oder Körperumrisse legen. Also es war so ganz, ganz viel, ja, das kann man alles in Schule machen und da lernen die Kinder auch was von. Ja, und dann ist halt mein Studium gestartet und so, es muss zum Ende des ersten Semesters gewesen sein, stand in der Uni-Zeitschrift, dass es jetzt, dass der Professor Hölter jetzt kommen würde an den Lehrstuhl Bewegungserziehung, Bewegungstherapie. Und da hat er gesagt, das passt. Ich werde jetzt im Hauptstudium in den Schwerpunkt Bewegungserziehung, Bewegungstherapie gehen. Ich möchte wissen, wie lernt man das, wie kann man das machen und wie kann man es begründen? Und ja, das war im Prinzip mein Praktikum war der Einstieg in die dann Psychomotorik, weil das war jemand, die hatte die Ausbildung damals noch bei der AKP gemacht. AKP hieß es damals noch, die Basisqualifikation. Ja, und so bin ich auch dann irgendwann in den AKP, heute DAKP, gekommen, habe dann meinen Weg genommen. Thema hat mich nicht mehr losgelassen. Im Studium war dann irgendwann die Frage von dem Gerd Hölter, wer möchte denn so ein Ambulatorium gründen, also eine universitäre Lehr- und Forschungseinrichtung zum Thema Bewegung. Ja, da habe ich gesagt, das mache ich gerne mit. Und ja, inzwischen, ja, also das Ambulatorium gibt's, Bewegungsambulatorium gibt es jetzt schon ganz lange. Ich glaube, nächstes Jahr sind wir 30 Jahre dabei. Ich bin dem Ganzen verbunden geblieben. Ich arbeite immer noch auch in der Praxis, in der psychomotorischen Praxis einmal in der Woche. Ich leite den Verein mit 2 Kolleginnen zusammen und lehre jetzt halt, das ist jetzt so meine aktuelle Arbeit also im Bereich soziale Arbeit, das Thema Bewegung, Spiel und Sport in der sozialen Arbeit. Genau.
Ja, danke, das hört sich spannend an. Gisela, kannst du mir erzählen, wie ihr überhaupt zusammengefunden habt, um das Buch zu schreiben? Also wann habt ihr euch kennengelernt, wie ist das zustande gekommen und wie habt ihr euch dann entschieden, dieses Buch zu schreiben und wie ist der Prozess vielleicht auch verlaufen?
Ja, also das war so. Die Stefanie war Schriftleitung bei der Zeitschrift Motorik und ich habe begonnen vor ja, 6, 7 Jahren so einige Artikel zu schreiben über meine Arbeit. Und habe zuerst mal an Kindergarten heute im Hertha Verlag einen kleinen Artikel veröffentlicht. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, mal bei Motorik was einzureichen. Und der erste Artikel war Kinderbuchfiguren als Vorbilder für starke Kinder. Und die Kinderbuchfiguren, das sind Pippi Langstrumpf und Michel aus Lönneberger. Und habe diesen Artikel eingereicht mit ganz vielen Bildern. Und ich glaube, das hat der Stefanie sehr gut gefallen, vor allem die vielen Bilder, die also wirklich aus der Praxis halt waren. Und ja, so dieser Artikel wurde dann veröffentlicht und im Weiteren dann noch ein paar andere. Und so haben wir uns kennengelernt. Und dann war es so, die Idee zum Buch, die entstand folgendermaßen. Die Leiterin unseres Kinderhauses, die hat mich eines Tages mit meinem Krokodil unterm Arm immer so über die Gänge laufen sehen und die Kinder abzuholen. Und dann hat sie mir gefragt, was machen Sie da? Und ich habe halt ihr erzählt, wie das so geht und dass ich versuche jetzt diese Bewegungsförderung also ganz spielerisch anzubieten. Und die Tiere hatte ich immer dabei, halt so zum Spielen und ja, das hat sich dann auch weiterentwickelt. Das Krokodil hat dann eines Tages geholfen, den Kindern beim Umziehen zu helfen. Da gibt es so eine Geschichte dazu, die ist auch in unserem Buch. Und die Leiterin sagte dann zu mir, also wissen Sie was, Frau Schlesinger, das müssen Sie sich patentieren lassen. Das hat so gut funktioniert, das haben auch andere Erzieherinnen dann übernommen, dieses Konzept mit dem Krokodil. Also man schafft es dann wirklich in wenigen Minuten, eine Gruppe von kleinen Kindern umzuziehen. Und ja, und dann habe ich das halt aufgeschrieben, immer mal wieder was. Und daraus ist dann so ein Buchkonzept geworden. Und ich habe die Stefanie angefragt, einmal, möchtest du nicht vielleicht ein Vorwort zu diesem Buch schreiben? Ein Vorwort, okay. Ja, und hat sie gesagt, ja, warum nicht? Aber es war immer nur so ein loser Kontakt. Und dann hatte ich das Manuskript mal fertig nach vielen, vielen Jahren. Habe das dann auch bei verschiedenen Verlagen eingereicht, ohne Erfolg. Und dann sind wir, glaube ich, irgendwie zusammengekommen. Der Ernst Reinhardt Verlag hat einfach der Stefanie wahrscheinlich mehr vertraut als mir und hat, weil sie ja dort erfolgreiche Autorin ist, und hat Stefanie hat dann eine Gliederung eingereicht und die hat der Verlag akzeptiert. Ja, und seitdem sind wir in Zusammenarbeit. Stefanie, kannst du da noch was ergänzen?
Ja, ich kann vielleicht ergänzen, das, was mich schon bei deinem ersten Artikel fasziniert hat, waren tatsächlich nicht nur die Bilder, sondern dass du als Profi mit so vielen Jahren Erfahrung immer wieder so ein theoretisches Fundament für deine Praxis hattest. Ja, weil wir haben oft so Einreichungen bekommen, tolle, ich sag mal jetzt Spiele, tolle Ideen, aber ohne ein theoretisches Fundament. Und das war bei dir halt immer gegeben. Du hast es immer eine Theorie gerahmt. Das war nie so im luftleeren Raum. Du hast nicht dieses Spiel gemacht, weil das ein schönes Spiel ist oder ein Angebot, weil es ein schönes Angebot ist, sondern ne, weil das für dich Theorie geleitet war. Und das hat mich eigentlich so von Anfang an auch so sehr für dich eingenommen, ja, dass du deine Arbeit auch so reflektierst und theoretisch rahmst. Und dein Manuskript war ja so wirklich so ein Fundus dessen, wo du dich im Laufe der Jahre, ne, auch so theoretisch orientiert hast. Das war ja ganz, ganz breit. Genau, und ja, letztendlich, ich glaube, nicht weil der Verlag mir vertraut hat, sondern der Verlag hat sich gedacht, okay, die hat schon eine Idee, wie geht man so ein Buchprojekt an? Ja, und dann war das so ein, ja, Matchen, sag ich mal, ne? So, ja.
Wenn ich darauf direkt mal antworten darf noch. Also ich bin eigentlich aus der Praxis in die Theorie gekommen. Ich hab zuerst diese Bewegungsarbeit ausprobiert und mich dann in die Literatur eingelesen. Dann kamen ja die ersten Bildungspläne, unter anderem auch der sehr umfangreiche Bayerische Bildungsplan. Ja, und dann habe ich halt begonnen, meine Arbeit mit der Theorie zu verbinden. Oft ist es ja umgekehrt, man lernt erst die Theorie, aber sagen wir so, meine Sporttheorie oder die Sportdidaktik und Methodik, die ich gelernt habe, die hat ja nichts mit der Bewegungsförderung zu tun, die ich dann angeboten habe. Das sind ja ganz, ganz, ganz verschiedene Welten, wenn auch mein Studium mir natürlich geholfen hat, diese ganzen theoretischen Zusammenhänge zu verstehen.
Ja, das ist ja für die Psychomotorik sehr typisch oder es zeichnet ja auch die Psychomotorik-Geschichte aus, dass es aus der Praxis entstanden ist und erst später dann sozusagen zur Wissenschaft oder zur Theoretisierung gekommen ist. Von daher passt das ja sehr gut zur Psychomotorik. Allerdings ist die Frage, ich rede jetzt von Psychomotorik. Gisela, du hast schon gesagt, das ist gar nicht so dein Begriff, mit dem du in deiner beruflichen Laufbahn viel gearbeitet hast. Das Buch hat auch den Begriff Bewegungsförderung in Kindertageseinrichtungen als Titel und nicht Psychomotorik. Was ist denn die zentrale Idee des Buches und warum heißt es jetzt nicht Psychomotorik? Da frage ich dich nochmal, Stefanie.
Ja, Psychomotorik ist halt ein Konzept der Bewegungsförderung. Und der Bewegungsförderung in der Kita ist halt viel, viel breiter als, ne, also in dem Fall wäre für mich jetzt Psychomotorik tatsächlich eine Verengung auf ein Konzept. Und meine Überzeugung ist auch, dass Psychomotorik, dafür brauche ich eine Ausbildung, eine Weiterbildung, dann, ne, eine Fachkraft oder jemand, der halt so schon in der Praxis drinsteckt, dass er die Theorie, so wie die Gisela, ne, sich dazu holt und dann erkennt, ah, okay, das ist das Psychomotorische an meiner Arbeit. Es gibt aber natürlich ganz viele andere Konzepte, und das war uns auch so wichtig, in dem Buch das aufzuzeigen. Zum einen, dass die unterschiedlichen pädagogischen Ansätze schon eigentlich immer auch Bewegung mitgedacht haben, in sehr unterschiedlicher Art und Weise, dass sich so ein Verständnis auch jetzt entwickelt hat. Und das Konzept, deshalb auch der Untertitel, zu sagen, das Fundament der frühen Bildung ist die Bewegung. Und die kann ich über ganz unterschiedlichste Ansätze fördern. Und ich glaube, so ein Credo ist halt zu sagen, gib den Kindern mehr Raum zum Experimentieren. Also nicht nur gebauten Raum, ne, sondern auch Zeit, Muße, Ruhe, das zu tun. Und zwar, glaube ich, auch so ganz wichtig, so diese Mischung von, es gibt halt angeleitete Sachen, stärker angeleitet, weniger angeleitet und alles hat so seine Berechtigung. Und es ist nicht so, dass wir sagen, okay, das, was angeleitet ist, ist immer schlecht und ne, oder das, was nicht angeleitet ist, ist immer das Beste. Es gibt halt ganz viele Nuancen in der Bewegungsförderung und alle haben ihre Berechtigung. Und da war uns auch nochmal wichtig, so aufzuzeigen, ganz viele Themen, die in der Kita verhandelt werden, die können wir gut in die Bewegung einbetten und die, ne, die fußen da auch ganz gut. Und das im Prinzip zu sagen, beachtet, wenn ihr über Bildung redet, kommt ihr an der Bewegung nicht vorbei. Ja, das ist so.
Also so groß sind die Unterschiede nicht zwischen Bewegungsförderung und Psychomotorik. Also ich würde sagen, jede Bewegungsförderung im Kindergarten ist psychomotorisch orientiert. Aber die Bewegungsförderung, wie schon Stefanie sagte, die kann im Kindergarten auch noch weitergehen. Und da kann man ganz kurz erwähnen, die Projektarbeit, die jetzt immer mehr auch in den vorschulischen Einrichtungen publik wird. Also ich möchte nicht sagen, dass sie weit verbreitet ist, aber sie ist eben angedacht. Und in dieser Projektarbeit hat halt Bewegung immer ihren Platz. Und ich sage, der Kindergarten bereitet ja irgendwo auch auf die Schule vor. Und es möchte Kompetenzen entwickeln, die Kinder auch, die es den Kindern auch ermöglicht, gut in der Schule Fuß zu fassen. Und da findet Bewegung auch teilweise ein bisschen einen anderen Platz. Und zwar geht es einfach um verschiedene Kompetenzen, die da erworben werden. Ich möchte mal da nennen diese sogenannte lernmethodische Kompetenz, dass Kinder lernen, wie sie lernen. Und da hat einfach Bewegung immer ihren Platz, denn Kinder lernen einfach nicht im Kopf, sondern sie lernen mit dem Körper, erforschen die Welt mit dem Körper, wie es ja auch in der Psychomotorik gut zum Tragen kommt. Und was auch interessant ist, es gibt ja auch inzwischen ganz wissenschaftliche Studien, wie Bewegung Intelligenz fördert. Also zwar noch ganz wenige, aber es gibt sie. Wenn es interessiert, kann ich ganz kurz so eine Studie benennen. Es geht darum, im Bereich der kognitiven Flexibilität gibt es so einen Bereich, das ist, oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Das ist die Flexibilität, also Figuren zu betrachten und die im Kopf drehen zu können, ja. Wenn man zum Beispiel eine kleine Grafik sieht und im Weiteren wird diese Grafik dann immer verdreht auf den Kopf gestellt oder nach links oder rechts, dann müssen die Kinder herausfinden, wie oft diese kleine Figur vorkommt. Und dazu ist es notwendig, dass man halt das im Kopf macht. Man kann es nicht mit dem Körper machen. Und da wurde festgestellt in Studien, dass also diese kognitive Flexibilität, dass die sich sehr, sehr gut mit Bewegungsförderung fördern lässt. Und zwar ganz besonders mit Übungen und Förderung des Gleichgewichts und der räumlichen Orientierung. Und diese Fähigkeiten, die sind auch wichtig für mathematisches Verständnis, für Figuren erkennen, also ist eigentlich für alles Mögliche. Und ja, das sind halt auch so Kompetenzen, an die denkt man natürlich immer in der Vorschularbeit. Das ist vielleicht in der Psychomotorik nicht so. Da geht es mehr so um das körperliche und emotionale Erleben, auch um soziale Kompetenzen. Aber die vorschulische Bildungsarbeit hat halt auch noch vielleicht etwas mehr die Kognition so im Fokus.
Ja, danke. Jetzt habe ich ja hier zwei sehr erfahrene Fachkräfte vor mir sitzen, zumindest auf dem digitalen Bildschirm. Und da würde mich interessieren, wie hat sich für euch im Verlauf der Zeit in eurer Berufserfahrung oder vielleicht auch im theoretischen Sinne in den letzten 50 Jahren, kann man das vielleicht auch mal zurückdenken, Stefanie, du hast gerade schon angesprochen, dass es verschiedene Ansätze in der Bewegungsförderung gibt, auch schon ja, viele reformpädagogische Ansätze wurden da beschrieben. sind diese reformpädagogischen Konzepte in den letzten Jahren mehr zum Standard geworden, mit der Bewegung auch? Oder wie hat sich so das Bewegungsverständnis in den letzten, ich weiß nicht, ich sag mal 50 Jahren verändert?
Da kann ich jetzt gar nicht so eine allumfassende Antwort, glaube ich, drauf geben. Ich kann halt noch darauf verweisen, wir hatten ein großes Forschungsprojekt, Bewegung in der frühen Kindheit, wo wir unter anderem auch pädagogische Fachkräfte interviewt haben zu ihrem Bewegungsverständnis. Und das war sehr breit gestreut, das Bewegungsverständnis. Also wir können nicht davon ausgehen, dass es so ein einheitliches Bewegungsverständnis in der Praxis gibt. In der Theorie sehen wir das eigentlich flächendeckend, die Bedeutung von Bewegung in der frühen Bildung. Also das ist, glaube ich, schon zentral geworden. Also man kommt, glaube ich, an frühpädagogischen Diskurs nicht mehr vorbei, ohne auch an Bewegung zu denken. Je nachdem natürlich, wo ich den Fokus hinlege, mache ich das Thema Bewegung größer oder kleiner. Aber das ist generell auch entwicklungspsychologisch, glaube ich, hat sich das ziemlich stark rausgepellt. Und jetzt auch nochmal so mit dem ganzen Thema exekutive Funktion, ne, ist das auch nochmal weiter nach vorne gekommen. Weil jetzt gibt es auch viel Literatur, die halt diesen, ne, die Praxis dann auch zeigt. Ne? Wir haben diese Idee zum Beispiel von exekutiven Funktionen. Und was bedeutet das dann für Praxis? Wie kann ich das in der Praxis fördern? Wie kann ich es in der Praxis beobachten? Also ich glaube, in der Literatur und in der Forschungslage, da hat Gisela gerade auch schon darauf hingewiesen, ne, die Forschungslage ist da relativ eindeutig, aber bis das so in die Praxis runtergebrochen wird, das dauert halt. Und wir haben da in dem Forschungsprojekt auch so zentrale Stellen ausgemacht, weil wo und von wem werden zum Beispiel die pädagogischen Fachkräfte ausgebildet? Ja, wie ausgebildet sind die Ausbildenden und ne, wo liegen die halt so einen Schwerpunkt?
Also ich weiß aus meiner Praxis, dass die Fachkräfte, also die Erzieher sich sehr unwohl fühlen, eigentlich wenn sie so Bewegungsangebote machen müssen. Ne? Sie sagen auch, dass sie in ihrer Ausbildung relativ wenig gelernt haben. Und ich habe beobachtet, die Bewegungsangebote, also zumindest die angeleiteten Bewegungsangebote, orientieren sich eigentlich sehr am Sporttreiben der Kinder und Jugendlichen. Ja? Also man macht eine Turnstunde mit Erwärmung und Hauptteil und Schluss und überträgt halt das, was man selber im Sport erlebt hat, in diese Turnstunde. Ne? Und ja, die Ausbildung ist einfach, das hat ja auch die Studie ergeben, die Stefanie gerade erwähnt hat, Bewegung in der frühen Kindheit. Also, dass die Ausbildungslage relativ schwach ist, dass die frühpädagogischen Kräfte sich relativ unwohl fühlen. Und also da gibt es sehr, sehr viel zu tun. Und ich denke, da muss einfach in der Ausbildung sehr, sehr viel passieren. Also ich bin da sozusagen ein Exot in dieser frühpädagogischen Landschaft. Das wurde mir auch immer wieder bestätigt. Das hat sich einfach so ergeben. Und ich konnte auch den vielen Erzieherinnen, mit denen ich Kontakt hatte, immer da auch ganz gute Tipps geben. Und die Hauptsache ist für mich eigentlich, also das kommt auch, glaube ich, ganz gut in unserem Buch raus, dass sich eben die Bewegungsangebote für diese Kinder im Vorschulalter wirklich an der Psychomotorik orientieren müssen und dass sie sich nicht am Sport treiben oder an den Sportangeboten der Schule oder der Vereine orientieren können, sondern dass die Hauptorientierung eigentlich das kindliche Spiel ist. Und das war mir eigentlich das Wichtigste. Und ich habe meine Angebote dann, also nach meiner Erkenntnisgewinnung im Laufe der Jahre, dann auch immer mehr spielerisch angeboten.
Ja, da sind wir schon beim guten Stichpunkt. Jetzt würde ich gerne zu dem Praxisteil des Buches überleiten, der mir sehr gut gefallen hat. Und du hast ja gerade schon das Spielerische angesprochen. Und jetzt würde ich das gerne so machen, dass wir als ZuhörerInnen jetzt abgeholt werden und in diese Bewegungslandschaften und Bewegungsangebote, die ihr entworfen habt oder beschrieben habt, ein bisschen eintauchen. Und da würde mich interessieren, Gisela, wenn du dich selbst in diese kindliche Rolle nochmal zurückversetzt oder in dein inneres Kind, welches Projekt würde dir da von euren beschriebenen am besten gefallen? Und kannst du uns das mal kurz beschreiben, was man da erleben und entdecken kann und vor allen Dingen auch lernen kann?
Also mir hätte das Krokodilprojekt am besten gefallen. Ich war ein relativ ängstliches Kind, muss ich sagen, und ich hätte es ganz toll gefunden, wenn so ein großes Plüschkrokodil mich zur Turnstunde abgeholt hätte. Und es ist so, ich habe ganz, ganz schlechte Erinnerungen an meine Schulzeit, an meine Grundschulzeit. Da wurden wir in so eine Turnhalle geführt. Hat auf mich gewirkt wie eine Folterkammer, und auch der Geruch war so komisch immer in dieser Turnhalle. Also es war keine angenehme Erfahrung. Und da hätte ich mir vorstellen können, so eine spielerische Begleitung mit dieser Krokodilgeschichte, das hätte mir sicher die Ängste genommen. Und also das wäre für mich der Favorit einfach. So eine Geschichte, Bewegungsgeschichte, die mich mitgenommen hätte. Und da konnte ich mich auch wirklich so sehr gut reindenken. Wenn ich noch sagen darf, ich habe die Plüschkrokodile anfangs einfach mit in die Bewegungsstunden genommen, um die Kinder mal drüber springen zu lassen, ja, über so ein Krokodil, als Mutsprung. Und dann habe ich festgestellt, oh, die wollen eigentlich da nicht so sehr drüber springen, die wollen spielen mit den Krokodilen, ja. Und so ist das Ganze dann auch entstanden. Ja, und also so Tiervorbilder haben dann immer mehr Eingang gefunden in die Bewegungsarbeit und finden sich ja auch im Buch. Da kommt ja dann das Eichhörnchen und so weiter. Das konnte ich ja auch lesen in euren Projekten, Matthias. Dass ihr mit so Tiervorbildern arbeitet, das hat sich in der Praxis wirklich auch sehr bewährt.
Ja, das finde ich auch, ja. Schön, da habe ich auch vieles wiedererkannt, mit Tieren zu arbeiten, mit Geschichten. Ja, und dieses Bild, was du gerade gesagt hast, das finde ich nochmal ein sehr schönes Symbolbild, dass das Kuscheltier erst im sportlichen Sinne zum Drüberspringen benutzt wird und dann diese Erkenntnis kommt, dass eigentlich was ganz anderes das Bedürfnis ist. Ja, danke für dieses schöne Sinnbild. Und Stefanie, wie ist das bei dir? Welches Spiel hätte dich am meisten angesprochen? Und kannst du das kurz beschreiben, warum und wie dieses Spiel oder diese?
Ja, also mein Favorit ist wirklich das Kugelbahn-Projekt. Da wird in dem Bewegungsraum werden so Drainageschläuche, so große gelbe Schläuche, die man vielleicht aus dem Baumarkt oder sieht, die manchmal so um Bäume gewickelt, werden halt aufgehängt und durch den Raum geführt. Und dann kann man halt hochklettern und ganz oben einen Ball einwerfen, der dann unten irgendwo reinrollt, vielleicht noch ein Glöckchen mitnimmt. Und das Ganze wird ausgestaltet mit, das ist die Post, das ist jenes. Also ich habe schon immer gerne so konstruiert, auch als Kind, und so Mechanismen erforscht, sowas wie schiefe Ebene und wie funktioniert das. Und auch dieses in die Höhe gehen, mal was, sowas, ne, Mut beweisen, ausprobieren können, aber in meinem eigenen Tempo. Das finde ich halt also so schön. Auch es ist halt nicht dieses, alle stehen jetzt in der Reihe und der Erste wirft was rein, klettert hoch, wirft rein und dann der Nächste. Ja, so. Und dieses jeder in seinem Tempo und das, was mich gerade interessiert. Und auch diese Idee, dass das länger stehen bleibt, ne, länger aufgebaut bleibt und man immer wieder in diesen Raum gehen kann, ausprobieren kann, variieren kann. Das finde ich, ist auch zum Beispiel echt ein anspruchsvolles Projekt, auch für die älteren Kinder in der Kita. Ne? So, das
finde ich
halt ganz spannend.
Ja, für mich, um das auch mal kurz abzuschließen, ist dieses Kapitel besonders interessant gewesen mit den Projekten zur naturwissenschaftlichen Bildung. Das fand ich sehr interessant, dass da auch nochmal zum Beispiel das Kennenlernen von physikalischen Eigenschaften wird hier in einem Projekt beschrieben, das Traum vom Fliegen heißt. Und da sieht man auch ein Bild, wie ein Mädchen da so eine schräge Ebene runterrutscht mit einem Tuch, das sich dann hinten wölbt. Das hätte mich sehr angesprochen, das mal auch auszuprobieren. Oder so ein Fallschirmexperiment, dass da Kinder auf eine Leiter klettern und dann so einen Fallschirm runtergleiten lassen. Also da hätte ich gerne mitgemacht.
Ich glaube, ne, also jeder von uns hat so seinen Favoriten, daran merkt man, wie wichtig das ist, auch so eine Vielfalt anzubieten, ne, und so die kindlichen Realitäten zu treffen. Ne, die Ingrid Olbricht nennt das ja so relevante Wirklichkeiten. Ne? Also das, was für die Kinder gerade eine Relevanz hat, da wo sie thematisch andocken können, was gerade, ne, so ihre Anliegen sind, ihr Arbeitsfeld ist. Es ist vielleicht so ganz spannend. Ich habe über Gisela auch nochmal so die aktuellen Helden der Kindheit kennengelernt. Irgendwie PJ Masks oder so, die Pyjama-Bande. So.
Ja, genau.
Also, was ist das? Ja, und dann muss ich erstmal googeln. Und da habe ich so gemerkt, ja, die Gisela ist echt voll am Puls der Zeit, weil die einfach jeden Tag mit den Kindern in Kontakt ist, kriegt die natürlich diese Themen auch der jungen Kinder mit. Ich arbeite eher mit älteren Kindern, das ist dann schon mal anders, ne? Die haben andere Vorbilder. Aber das fand ich ja nochmal so ganz eindrücklich, ne? Dieses so, ich muss mich auch auf die Welt der Kinder einlassen. Also nicht nur ich biete was an, sondern die bringen ja auch etwas mit und bieten was an.
Wenn ich da vielleicht noch ergänzen darf, das Beispiel zeigt auch auf, dass man die Kinder beobachten muss. Die Interessen der Kinder erschließen sich über die Beobachtung. Und das ist ja auch das didaktische Prinzip der Frühpädagogik, dass man die Kinder beobachtet, ganz genau wahrnimmt, um ihre Interessen zu erforschen. Und das zweite Wichtige ist, dass man die Kinder motiviert zur Bewegung. Und ich habe festgestellt, die Motivation ist eigentlich ganz einfach. Die geht nicht so, dass wir in die Turnhalle gehen und sagen, wir lernen heute mal Schwingen an der Turnstange oder einen Purzelbaum, sondern die Motivation geht ganz anders. Die geht über eine Geschichte, über die Fantasie der Kinder und wie gesagt eben auch über diese Tiere-Vorbilder. Und dann habe ich erlebt bei diesem Eichhörnchen, kleinen Eichhörnchen-Projekt, also da hat eine Erzieherin eine Geschichte vorgelesen, wie sich eben die Eichhörnchen im Wald bewegen. Und dann war ein Parcours aufgebaut und man musste gar nichts mehr sagen. Die Kinder wollten das genauso flink und geschickt machen wie ein Eichhörnchen, sich da bewegen. Und ich habe festgestellt, so wie die Kinder sich da bewegen, in dieser Motivation und in dieser Freude, kann ich selbst nie sie anleiten, das zu tun. Also ich kann nicht sagen, jetzt klettert ihr so über den Steg, ja, dann stellen sie sich in einer Reihe an zum Beispiel und ein Kind macht es vor und die anderen klettern drüber. Das ist eine sehr... Also da breitet sich dann eine sehr gespannte, gehemmte Atmosphäre aus und manche Kinder trauen sich das dann gar nicht, aber im Spielerischen indem sie die Kinder selber wählen dürfen, wo sie hingehen, wie Stefanie schon sagte, diese freie Wahl dieser Geräte, die aufgebaut sind, ermöglicht es den Kindern nach ihren Fähigkeiten und Können, das selbst zu gestalten. Und da kommt man dann auf das Prinzip dieser Selbstwirksamkeit, Selbstbildung, was also alles in der Frühpädagogik eine große Rolle spielt und auch in der Psychomotorik. Da ähneln sich die Ansätze dann auch wieder ganz stark. Also Anleitung, muss ich sagen, habe ich im Laufe der Jahre immer weniger gemacht. Ich habe eigentlich nur so den Rahmen geschaffen. Gibt es auch dieses schöne Stichwort Ermöglichungsdidaktik. Mhm. Also man schafft einfach den Rahmen, den Raum und die Zeit und die Idee. Und dann ist es für die Kinder ganz leicht, ganz einfach, sich zu bewegen. Und das ist eigentlich der Schlüssel, denke ich, für die Bewegung in der Frühpädagogik.
Ja, danke, Gisela. Wir sind jetzt schon am Ende angekommen und jetzt bietet sich noch an, einen Rückblick und Ausblick für die Bewegungsförderung zu ziehen oder zu beschreiben. Und zwar habe ich dann noch die Frage an euch beide. Ich fange jetzt erstmal mit Stefanie an. Was hast du persönlich bei der Arbeit an dem Buch gelernt? Und das war so der Rückblick und als Ausblick, was wünschst du dir für die Bewegungsförderung in Kindertageseinrichtungen, so für die Zukunft?
Ja, ich finde halt immer bei so einem Buchprojekt immer ganz spannend, dass man ja praktisch seine eigene Ideen jetzt in eine Struktur bringen muss, die für andere sich auch erschließt. Ja, so die Idee ist ja, das eigene Wissen für andere transparent und nutzbar zu machen. Und für mich wäre es halt super spannend, dass Gisela teilweise Aspekte, die für mich auch selbstverständlich war, schon hatte, andere, wo ich dachte, ach ja, stimmt, könnte man auch noch mal trinken. Dann gab es auch Sachen, wo ich dachte, das wäre mir jetzt noch wichtig. Das war so ein wirklich so ein gutes, wir haben, ich finde, so ein gutes Mosaik hinbekommen. Ne? So, wir haben eine gute Basis gehabt und dann hat jeder so was dabei gegeben. Und was es uns halt sehr leicht gemacht hat in der Zusammenarbeit, dass wir die gleiche Haltung haben bei dem Thema, ne? Auch die gleichen Blick auf Bewegung haben. Und dann so dieses Runterbrechen, wie können wir unsere Begeisterung für dieses Thema, unser Wissen, unser Know-how, wie können wir das so aufbereiten, dass andere davon auch profitieren können. Und das ist für mich wirklich bei jedem Buchprojekt wieder ein ganz großer Lernprozess. Das sieht man auch daran, dass sich oft dann Gliederungen nochmal verändern. Ne? Man reicht beim Verlag am Anfang eine Gliederung ein, die verändert sich aber oft im Laufe der Zeit. Dann im Austausch mit Gisela kamen nochmal wieder neue Ideen und das müssten wir auch noch und das. Und dann fängt man an, ah, jetzt ne, 240 Seiten, ah, wir müssen jetzt kürzen. Was kürzen wir? Ne? Was wird größer, was wird kleiner? Und das, ja, also für mich ist es echt immer am Ende so ein Wunder, wenn ich so ein Buch dann so gedruckt in der Hand halte, wenn das so ausgeliefert wird und ich schlage es auf und denke, wow, das haben wir gemacht, ja, so und dann so die Resonanzen kommen von Personen, die es gelesen haben und man dann so merkt, okay, das, was unsere Intention war, das scheint auch bei vielen so anzukommen. Also für mich war es tatsächlich nochmal so dieses ganze Wissen nochmal zu gliedern, zu strukturieren, in Zusammenhänge zu bringen. Auch so die Arbeit aus den ganzen letzten Jahren mit ne, Giselas Arbeit zu verschränken, zu verzahnen. Ja, und was ich mir halt wünsche, ist, dass tatsächlich so dieses Verständnis der Bedeutung von Bewegung, dass das selbst schon beim Bau von Kindertageseinrichtungen, wenn neu gebaut wird, schon bedacht wird, dass ein Verständnis herrscht davon, dass ein Gruppenraum für eine Kita ist nicht toll, wenn da 20 Tische und Stühle drin stehen, sondern ja, Bildung bedeutet nicht, wir sitzen am Tisch und malen. Das ist auch ist nicht mehr so in der Frühpädagogik. Das hat sich wirklich gewandelt. Aber auch dieses Zulassen, ne, das Ermöglichen, diesen ne, Ermöglichungsdidaktik, ich wünsche ja den pädagogischen Fachkräften viel mehr Mut, sich was das zu wagen, den Kindern was auch zuzutrauen, den Kindern was zuzumuten. Und ich wünsche denen auch den pädagogischen Fachkräften selber eine gute Bewegungserfahrung, weil ich glaube, das ist oft die Brücke. Wenn ich selber positive Erfahrungen mache in der Bewegung, mich auch als wirksam erlebe in der Bewegung, dann werde ich das auch an die Kinder weitergeben. Wenn ich selber keine gute ne, Bewegungsbiografie habe, die eher von ja, Misserfolgserlebnissen geprägt ist, von Unwohlsein geprägt ist. Also das wäre so mein Wunsch, dass pädagogische Fachkräfte in ihrer Ausbildung mit positiven Bewegungserlebnissen konfrontiert werden, das erfahren dürfen und dann das auch übertragen können in den pädagogischen Alltag.
Ja, danke, Gisela. Wie fällt dein Rückblick auf die Arbeit am Buch aus und wie ist dein Blick in die Zukunft in Bezug auf deine Wünsche für die Bewegungsförderung?
Also ich fange mal beim zweiten an. Mein Wunsch ist, die Ausbildung der Fachkräfte muss sich verbessern. Die Bildungspläne müssen Bewegungsförderung eindeutig viel genauer und umfangreicher beschreiben. Und ja, was Stefanie auch schon angerissen hat, ist die Kindertagesstätten. Ich sage immer, ich will jetzt niemand zu nahe treten, vergleiche ich immer mit Legebatterien, ja. Die Quadratmeterzahl pro Kind geht, glaube ich, also die vorgeschriebene beim Bau von Kindertagesstätten geht, glaube ich, über 1,5 Quadratmeter nicht raus. Und ich muss sagen, da ist eigentlich schon der Knackpunkt. So können sich Kinder gar nicht entwickeln. Also sie Wenn Sie einmal in der Woche oder zweimal eine angeleitete Bewegungsförderung haben, ist es gut. Aber man muss auch da wirklich umdenken. Also Kinder brauchen einfach viel mehr Platz. Und ich weiß aus der Praxis, dass das nicht so leicht umzusetzen ist. Ja, man kann nicht umbauen und auch bei den Neubauten nicht riesige Räume schaffen. Aber ich rate also den Fachkräften einfach den Aktionsradius mit den Kindern zu vergrößern. Und der ist eindeutig der, sie müssen raus aus dieser Kindertagesstätte und nicht den ganzen Tag drin bleiben. Unsere Kinder, die können ja oft gar keinen längeren Fußweg mehr machen und sind, ja, aus Studien weiß man das ja ziemlich genau, dass die Motorik nachlässt, die Kraft und also die allgemeine kardiologische Fitness halt bei Schulanfängern heute nicht mehr die ist, wie sie vielleicht vor vielen Jahren waren, ja. Und also die Bewegung muss halt wirklich alltagsintegriert sein. Und nachdem man, wie gesagt, also nicht die Bauten einfach ändern kann, muss man mit den Kindern rausgehen. Und man muss den Sozialraum, der diese Kindertagesstätte umgibt, den muss man erforschen mit den Kindern. Es ist ja so, dass die meisten Kinder heute den ganzen Tag in der Tagesstätte sind. Und da leben sie eigentlich auf sehr, sehr beengten Räumen. Und es wird oft den Kindern so viel angeboten mit Spielsachen und Förderung, ja. Und man vergisst immer den Raum außenrum. Man muss den Sozialraum erforschen mit den Kindern. Es gibt Spielplätze, ja. Es gibt bei uns gibt's kleine Bachläufe, einen kleinen Wald. Es ist zwar nicht überall, aber auch in der Großstadt findet man schön angelegte Spielplätze. Und wo die Kinder sich einfach weiträumig ausleben können. Und der Hintergedanke ist auch der, dass wenn man mit den Kindern den Sozialraum erforscht, dass diese Kinder das dann auch an die Familien weitergeben. Und so sich einfach auch ein anderes Verständnis von Bewegung dann da entwickeln kann. Die Eltern haben ja keine Zeit mehr, die Kinder in den Sportverein zu begleiten, denn am Abend, wenn die um 5 aus der Tagesstätte abgeholt werden, dann müssen die erstmal nach Hause. Die Mutter hat gearbeitet, dann muss der Haushalt gemacht werden. Es bleibt einfach keine Zeit, den Kindern eine gerechte Bewegungsförderung anzubieten. Dann bleiben halt noch die Wochenenden. Und wenn man am Montag die Kinder in der Tagesstätte befragt, was sie am Wochenende gemacht haben, die Antworten, die brauche ich euch jetzt nicht zu sagen, das wisst ihr, wo die sitzen, ja, an welchen Spielkonsolen und Handys inzwischen auch schon, die Kleinen. Ja, und ich sage, die Kinder sind die, wie soll ich sagen, eigentlich die Bewegungsverbreiterer auch für die Familien. Wir haben ja ein kleines Projekt in unserem Buch beschrieben. Das ist Gummibärchen, Kraftmeier und Co., wo die Eltern eingeladen werden, mit den Kindern einfach so eine ganz einfache tierische Gymnastik zu machen und zu üben. Und dann können die so kleine Pläne bekommen für zu Hause. Und Fitness ist jetzt immer ein Thema, auch bei Müttern. Ja. Und so, also wie gesagt, auch die Familien halt mit reinzunehmen und praktisch die Kinder nicht nur zu fördern, sondern auch aufzuklären. Was kann man in der Freizeit machen? Wie kann ich das auch in meinem privaten Rahmen umsetzen, die Bewegungsideen? Und das ist auch eine Aufgabe der frühpädagogischen Bewegungsförderung. Also diese ganzen Möglichkeiten aufzuzeigen, die sich den Kindern mit den Familien eigentlich bieten. Es gibt tolle Angebote in allen Städten und allen Orten, aber man muss sie halt finden und man muss sie nutzen. Und das können die frühpädagogischen Fachkräfte sehr gut, indem sie einfach mit den Kindern rausgehen.
Ja, danke. Jetzt werde ich noch mal ganz kurz. Erstmal bedanke ich mich ganz herzlich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und so viel aus eurer Praxiserfahrung berichtet habt. Das ist für mich sehr wertvoll und ich glaube auch für unsere ZuhörerInnen. Und jetzt sage ich noch mal kurz was zum Buch. Das Buch heißt Bewegungsförderung in Kindertageseinrichtungen, ist von Stefanie Kuhlenkamp und Gisela Schlesinger, ist im Ernst-Reinhardt-Verlag erschienen am 10.05.2021, kostet 27,90 Euro, hat 211 Seiten und 70 Abbildungen. Das muss man besonders unterstreichen, 70 Abbildungen und auch farbige Abbildungen, was auch nicht selbstverständlich ist. Das ist auch immer eine Kalkulation für so Verlage, dass man auch farbige Abbildungen machen muss. Das wird dann auch sehr teuer in der Produktion. Und hier bekommt man wirklich ein sehr dickes Buch mit vielen Bildern und Praxisbeispielen, aber auch fundierten Theorieinhalten. Und das Buch gibt es auch als gibt es als Softcover-Buch und auch als E-Book, kann man das, denke ich mal, beim Verlag direkt bestellen oder auch bei allen anderen Möglichkeiten, wo es Bücher gibt, kann man das bestellen. Und das kann ich auf jeden Fall von meiner Seite aus sehr empfehlen. Ja, ich bedanke mich nochmal. Ich könnte mich noch tausendmal bedanken. Das war wirklich sehr schön für mich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Freude bereitet.
Ja, danke für das Buch mit, ne, auch mal so mit mehr Informationen zu begleiten. Ne?
Hm. Ich danke auch für die Einladung. Es war interessant, auch den Matthias Schäfer kennenzulernen und ein bisschen in die Arbeit reinzuschnuppern, die Ruhrbewegung macht, und werde mich da auch weiter drüber informieren.
Ja, danke schön. Dann vielen Dank fürs Zuhören an die ZuhörerInnen, die jetzt gerade zugehört haben, und wir sehen uns und hören uns dann in der nächsten Folge. Dann bis dann und tschüss.